Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt, unser Herr Jesus Christus. Amen. Ja, liebe Gemeinde, an diesem für manche Menschen doch schweren Tag haben wir noch einmal ein Thema, das sich auch mit dem Ende beschäftigt. Oder vielleicht sagen wir lieber mit dem Ende des Zeitalters und mit dem Beginn von etwas wunderbar Neuem, was Gott für uns in Aussicht gestellt hat. Die Bibel sagt durch das Alte und Neue Testament, oder sagen wir besser durch das Erste und Zweite Testament hindurch, dass der Tag des Herrn bevorsteht. Der Tag des Herrn kommt. Auch in unserem Bibeltext nennt Petrus diesen Tag. Jesus selbst lehrte seine Jünger über den Tag des Herrn und stellt ihn gleich mit seinem zweiten Kommen. Nach jüdischer Vorstellung gab es das gegenwärtige böse Zeitalter und das Zeitalter des Heils, das kommen würde. Und dieses würde nur durch Gottes unmittelbares Eingreifen geschehen. Nun glauben wir als Christen, dass Gott schon einmal in einer besonderen Weise eingegriffen hat. Dass er gekommen ist, nämlich in Jesus, anders als erwartet. Ja, die Juden haben erwartet, dass jetzt schon der Donner kommt, der Tag des Herrn, dass Gerechtigkeit direkt auf der Erde passiert, die Bösen bestraft und die Guten belohnt werden. Aber es ist anders passiert. Gott hat etwas dazwischen geschaltet. Jesus kam und wir werden sein Kommen in den nächsten Monaten oder nächsten Wochen, sage ich mal, auch vielleicht 2 Monate mehr betrachten in der Weihnachtszeit. Und die Juden dachten eben, wenn der Tag des Herrn da ist, dass er gewaltig kommen müsste. Und das glauben wir auch. Wir glauben, dass der Tag des Herrn gewaltig kommt, nämlich wenn Jesus zum zweiten Mal auf diese Erde kommt. Und genau das hat er gelehrt und genau das ist das Thema der Predigt heute. Der Tag des Herrn kommt gewiss, wie zur Zeit Noahs, nach Gottes Zeitplan. Und darum sollen wir heilig leben. Petrus schreibt seinen Lesern, dass Spötter auftreten werden. Also Menschen, die lachen, ja, die sagen, haha. Und die Verheißung leugnen. Nun, das ist nichts Neues. Ich habe es vorher schon gesagt, es ist heute wie damals. Was leugnen sie? Die Wiederkunft des Herrn. Dass Jesus wiederkommt, dass der Tag des Herrn kommt. Er wird nicht kommen, sagen sie. Warum? Naja, weil die Väter ja schon entschlafen sind. Vor uns. Und alles ist tot und bisher ist noch nichts passiert, also wird auch weiterhin nichts passieren. Alles wird bleiben, wie es von Anfang an der Schöpfung war. Nun argumentiert Petrus und sagt, diese Spötter sind unkundig. Denn wie die Schöpfung einmal durch Wasser entstanden ist, ja, der Geist Gottes, heißt es, schwebte über den Wassern. 1. Mose 1. Und daraus entstand das Wunder der Schöpfung. So wurde diese Schöpfung auch durch Wasser zerstört. Warum? Weil Gott eingegriffen hat, und zwar mit Ansage. Bei Noah lesen wir, er befahl Noah, eine Arche zu bauen, und er baute, sage und schreibe, 120 Jahre daran, ein riesiges Schiff. Und wahrscheinlich spotteten die Menschen damals auch, der Noah, der hat sie wohl nicht alle, oder? Baut da diesen Kasten mitten ins Gelände, nirgends ist Wasser weit und breit, ja, wozu denn eine Arche? Haha. Heute spotten die Menschen über Jesus Christus oder über Christen, die sagen, dass Jesus Christus unser Retter ist und dass in ihm Rettung zu finden ist. Haha, wozu brauche ich Jesus, sagen sie, wovon soll ich überhaupt gerettet werden? Da ist kein Gott, der eingreift. Und wir sagen doch, Gott hat schon eingegriffen mit dem ersten Kommen, mit dem Kommen Jesu, um eine Gnadenzeit einzuleiten. Jesus nimmt Bezug selbst auf Noah in einem seiner Endzeitreden. Und er sagt, denn wie es war in den Zeiten Noahs, so wird es sein beim Kommen des Menschensohns. Denn wie sie waren in den Zeiten vor der Sintflut. Sie aßen, sie tranken, sie heirateten, sie ließen sich heiraten, bis an den Tag, an dem Noah in die Arche hineinging. Also sie lebten einfach dahin. Ja, ist ja nichts falsch. Wir heiraten auch und essen und so weiter. Ja, es ist alles wunderbar, aber als ob das alles wäre. Sie heiraten, sie machten und tun, aber es passiert nichts. Bis an den Tag. Und sie beachteten es nicht, bis die Sintflut kam und raffte sie alle dahin. So wird es auch sein beim Kommen des Menschensohns. Lieber Herr Jesus, das zerstört so manches Jesusbild, das wir heute haben in unserer Kirche. Jesus ist doch der Liebe. Jesus ist doch der endlos Geduldige. Ja, ist er auch. Aber einmal wird die Zeit kommen, dass die Geduld zu Ende ist. Jesus sagt, dieser Tag kommt gewiss. Der Unterschied allerdings, so sagt es Petrus, das Zukünftige wird nicht durch Wasser geschehen, sondern durch Feuer. Auch nicht viel besser. Ja, Joel 3,3 hat die alttestamentlichen Propheten vor Augen. Da ist von Blut, Feuer und Rauchdampf die Rede. Psalm 50,3 wie ein brennendes Feuer. Oder Jesaja spricht vom verzehrenden Feuer. Was allerdings damit nicht gesagt werden will, ist, dass Gott einfach kommt in seinem Zorn und alles vernichtet. Ja, Gottes Zorn ist nicht so wie unser menschlicher Zorn. Gott hat Geduld, ich komme gleich dazu. Gott will, dass alle gerettet werden, ich komme gleich dazu. Nein, es ist kein Ausgelöschtsein, sondern es ist wie eine neue Geburt. Denn Petrus schreibt, wir erwarten einen neuen Himmel, eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt, nach seiner Verheißung. Und es ist wie bei Geburtswehen. Hindurch, durch Geburtswehen muss man durch. Das erste Argument geht einfach dahin, wähnt euch nicht in Sicherheit, ihr Menschen. Tut nicht so, als ob es alles so weitergeht, als ob es keinen Gott gibt, als ob er niemanden zur Rechenschaft zieht. Lebt nicht nach euren Begierden und Lüsten und an Gottes Geboten vorbei, sonst wird es ein schlimmes Erwachen geben, wie zur Zeit Noahs. Seine Warnung. Wenn man jemanden liebt, dann warnt man jemanden. Wenn einem der Mensch egal ist, dann sagt man nichts. Und irgendwann kommt das Ende. Zweitens, nach Gottes Zeitplan. Zeit ist für Gott nicht dasselbe wie für uns Menschen. Psalm 90,4, denn 1000 Jahre sind vor dir wie der Tag, der gestern vergangen ist, wie eine Nachtwache. Jemand sagte mal, nur vor dem Hintergrund der Ewigkeit erscheint alles in den richtigen Proportionen und in seinem echten Wert. Die Zeit ist nach Petrus ein Geschenk der Barmherzigkeit Gottes. Dass der Tag des Herrn noch nicht da ist, hat mit Gottes Geduld zu tun. Denn der Mensch, jeder Mensch bekommt Zeit, Zeit seines Lebens, sich Gott zuzuwenden, zu ihm zurückzukommen. Es ist Zeit nachzudenken. Nachzudenken, die Gott uns lässt. Klaus Vollmer, ein Evangelist, der schon gestorben ist, schrieb damals zum Nachdenken. Nachdenken heißt Gottes Gedanken nachdenken. Gottes Wort nachdenken. Was hat es mit mir zu tun, in meinem Leben zu tun? Und in diesem Zusammenhang, Gott will nicht, dass auch nur ein Mensch verloren geht. Es ist die Geduld und Liebe Gottes, die jedem nachgeht, die nach jedem Ausschau hält. Es ist das Werben der Liebe Gottes, die unsere Zeit prägt. In Hesekiel 18 sagt der Herr zum Propheten, meinst du, ich habe Gefallen am Tod des Gottlosen, spricht der Herr, und nicht vielmehr daran, dass er sich bekehrt von seinem Wegen und am Leben bleibt. Das ist die Absicht Gottes, dass ein Mensch umkehrt zu Gott, dass er in seine Arme läuft, dass er versteht, ohne Gott geht's nirgends hin. Es gibt keine Hoffnung ohne Gott. Der Grund, warum wir leben, ist Gott. Das Ziel ist Gott. Und er ist uns auf den Fersen. Jetzt ist die Zeit der Kirche. Jetzt ist unsere Zeit. Zeit für die Mission Gottes, an dem er uns Anteil gibt. Zeit, das Evangelium klar und unmissverständlich zu sagen, zu verkündigen. In der Kirche und außerhalb der Kirche. Und nicht nur durch Prediger wie mich, sondern durch Prediger wie dich. Und Predigerinnen, durch Menschen, die stehen, weil sie wissen, an wen sie glauben. Und wenn du noch nicht weißt, an wen du glaubst, dann ist es Zeit, gewiss zu werden. Alles andere zur Seite zu legen und zu sagen, ich möchte einen Standpunkt haben. Es gibt so viele Christen heute, die haben keinen Standpunkt. Die stehen irgendwo, nö, ich weiß nicht, keine Ahnung. Warum? Weil das Buch eine Nullnummer ist. Aber ohne das Wort Gottes können wir doch nichts wissen, was Gott gesagt hat. Aber Gott gibt uns Gewissheit. Er möchte uns erfüllen, dass wir brennende Fackeln sind. Und nichts braucht diese Welt dringender als Christen, die brennen. Die Liebe Gottes ausstrahlen. Denen die Menschen nicht egal sind. denen die Ewigkeit nicht egal ist. Petrus schildert in aller Schärfe, dass der Tag des Herrn kommt. Ja, warum denn? Weil Gott niemanden aufgibt. Deswegen redet er beschwörend ernst. Damit die Menschen in freier Entscheidung sich Jesus Christus zuwenden können. Nicht unter Druck, aber indem der Ernst dargelegt wird. Denn Entscheidungen können nur in dieser Weltzeit getroffen werden. Einmal wird es zu spät sein. Gott zögert den Tag nicht heraus, er steht schon fest. Gott ist also nicht launisch und unentschlossen, was machen wir jetzt? Jetzt dauert schon so lang, ja, als ob Gott nicht wüsste, was er tut. Nein, Gott hat eine Ewigkeitsperspektive. Er weiß um die Zahl seiner Auserwählten und ist ein schwieriges Thema mit der Auserwählung, weil wir sofort denken, ja, warum wählt er mich den einen aus, den anderen nicht? So ist Gott nicht. Nein, er ruft alle zur Erwählung. Durchs Evangelium sind alle berufen, aber viele schlagen seine rettende Hand aus, wirklich. Viele wollen nicht gerettet werden. Ach komm, vergiss es. Was kann man da machen? Was kann ein liebender Gott da machen? Übrig bleiben die, von denen Gott schon immer wusste, dass sie einmal den Himmel bevölkern werden. Und Gott weiß, wann die Zahl voll ist. Das sagte übrigens auch Paulus über Israel. Auch da geht es ja um den Zeitplan Gottes im Römer 11, 25. Verstockung ist einem Teil Israels widerfahren, bis die volle Zahl der Heiden, also wir Völker, hinzugekommen ist. Und so wird ganz Israel errettet werden. Das übersteigt unser Denkvermögen, wie Gott es alles macht. Aber wenn er kommt, dann ist die Menschheitsgeschichte als Geschichte der Entscheidung für oder gegen ihn zu Ende. Jetzt ist die Zeit, oder wie Paulus an die Korinther schreibt, siehe, jetzt ist die Zeit der Gnade. Jetzt ist die Zeit des Heils. Und drittens, darum sollen wir heilig leben. Weil der Tag des Herrn gewiss kommt, sollen wir so leben. Vers 11, wenn nun das alles so zugehen wird, wie müsst ihr dann dastehen? Ihr Christen, wenn das so ist, wie müsst ihr dann dastehen in heiligem Wandel und frommen Wesen, die ihr das Kommen des Herrn erwartet? Mit so einer Perspektive, die uns durch den Glauben geschenkt ist, sollen wir alles tun, um der Welt zu zeigen, dass Gott zu fürchten ist, nicht Angst zu haben, aber dass es wichtig ist, sich diesem Gott zuzuwenden. Wenn es uns tatsächlich diese Hoffnung erfüllt und wir davon überzeugt sind, dass der Herr wiederkommt und dass dieser Tag des Herrn kommt, dann setzt es eine Dynamik frei in unserem Leben, eine ganz neue Dynamik. Wenn es einen neuen Himmel gibt, eine neue Erde, auf der Gerechtigkeit wohnt, dann sollen wir von ganzem Herzen danach trachten, dass wir zu Bewohnern dieser neuen Welt werden, in der kein Platz ist für Ungerechtigkeit und Ungöttlichkeit. Schon jetzt sollen wir heilig sein. Das deckt sich mit allen Büchern der Bibel, des Alten Neuen Testaments. Was bedeutet das? Wir haben, wenn wir glauben, den Heiligen Geist, der in uns wohnt. Wir sind Tempel des Heiligen Geistes. Das ist unglaublich. Gott wohnt in uns. Er, der Heilige Gott, wohnt in uns. Und wir sind aufgefordert, diesem Geist zu gehorchen, ihm zu folgen, alles zu wollen, was Gottes Geist will und zu hassen, was Gottes Geist hasst. Wichtig, Gottes Geist hasst nie Menschen. Er hasst auch dich nicht. Aber er hasst Ungöttlichkeit. Er hasst Dinge, die uns kaputt machen und die uns von ihm trennen. Wie geschieht das? Indem wir uns vom Wort Gottes, von der Gemeinschaft, von christlicher enger Gemeinschaft und im Lobpreis sozusagen, in der Gemeinschaft der Heiligen, unser Denken verändern lassen. Dass wir merken, okay, wie denken wir denn als Christen? Gott, wie willst du denn, dass wir die Welt sehen? Wie willst du denn, dass wir das alles beurteilen? Und dass wir abgesondert von der Welt leben. Denn das bedeutet, heilig sein heißt abgesondert. Heißt nicht, dass wir crazy sind, ja, und sagen, die Welt. Abgesondert heißt einfach, ich weiß, wo mein Standpunkt ist. Hab's vorher schon gesagt. Ich weiß, wo ich hingehöre. Ich weiß, dass wie wir es gesungen haben, meine Heimat woanders ist, im Himmel. Ja, wir werden nicht auf dieser Welt bleiben. Hundertprozentig. Keiner verlässt den Planeten lebend. Ne? Also musst du festmachen, wo ist dein Zuhause? abgesondert für Gott sein, im sexuellen Bereich. Was sagt die Bibel? Im finanziellen Bereich, im sozialen Bereich, im gesellschaftlichen Bereich. Überall gehören wir zuerst dem Herrn und fragen nach seinem Willen: Herr, was möchtest du? Das größte Problem der Kirche ist neben dem Unglauben die Unreife der Christen. Wie das Volk Gottes im Alten Testament wollen viele Christen leben wie der Rest der Welt. Und deswegen orientieren sie sich auch wie der Rest der Welt nur an dieser Welt, an Menschen, politischen Richtungen, am Gewinn, an der Mehrheit, an den Nachrichten. Aber der hat uns abgesondert. Das geht so weit, dass unser altes Leben mit Christus gekreuzigt ist. Ich lebe doch nur nicht länger ich, Christus lebt in mir, sagt Paulus. Und das sollten wir auch bekennen. Also hör auf, wie ein Mensch zu leben, der Jesus nicht kennt. Hör auf, dich für deinen Glauben zu schämen. Hör auf, dich wie der Rest der Welt Sorgen zu machen um deine Gesundheit und preise Jesus dafür, dass er dein Arzt ist. Hör auf, dich voll zu stopfen mit allen möglichen Literatur, Serien, Filmen, Spielen, Ablenkungen und fang an, ein geistliches Leben zu führen. Damit sage ich nicht, dass man nichts mehr tun darf, das meine ich nicht. Aber viele tun das und haben keine Zeit mehr. Keine Zeit mehr für dieses Buch. Keine Zeit für ein geistliches Leben und wundern sich, warum habe ich so viel Zweifel? Warum ist mein Leben so schwächlich? Warum spüre ich Gott so wenig? Warum? Prioritäten setzen. Prioritäten setzen, das ist das Gebot der Stunde in unserem Leben. Also werde Teil einer Gruppe. Ich sage es immer wieder, wir brauchen als Christen einander, wir brauchen Kleingruppen, Hauskreise. Warum? Dass wir miteinander dieses Wort durchbuchstabieren, dass wir wachsen geistlich, dass wir nicht stehen bleiben, dass wir nicht verloren gehen. Einzelkämpfer-Christsein ist kein Christsein. Man kann mal eine Zeit ohne Gemeinschaft sein, aber nicht dauerhaft. Und es ist gut, hier zu sein, im Gottesdienst erinnert zu werden, einen Push zu kriegen. Ja, ich hoffe, dass der Heilige Geist heute was aufmacht und du merkst, wow, da ist was. Ja, aber sobald du rausgehst, ja, schon am Nachmittag weißt du wahrscheinlich nicht mehr, was ich gesagt habe. Es geht mir auch so. Und deswegen müssen wir uns immer wieder erinnern, brauchen wir Gemeinschaft, miteinander stark zu werden. Also geh nicht aus diesem Gottesdienst raus und sag, naja, brauche ich das? Das stimmt, was der Pfarrer gesagt hat. Eigentlich hat er recht, aber ich tue nichts. Sondern melde dich an, sag, ich will Teil einer Kleingruppe werden. Im neuen Jahr fange ich es an. Es ist jetzt endlich Zeit, dass ich mich mit einem Team zusammensetze. Mit Menschen, die den Herrn suchen. Denn er ist unser Ziel. Er ist unser Ziel. Und wer dieses Ziel nicht hat, der muss alle Vergnügungen dieser Welt auskosten. Alles in dieser Welt herausholen, weil es keine zukünftige Welt gibt. Oder man gibt sich der Gleichgültigkeit hin und sagt, ist eh egal, wie ich lebe, ist eh alles ohne Sinn. Wie anders, wenn wir glauben, was einmal, und damit schließe ich, Augustinus geschrieben hat, Herr, du bist groß und hoch zu loben. Groß ist deine Macht und deine Weisheit ohne Ende. Dich zu loben wagt der Mensch, steht jetzt nicht, geht noch weiter, ja, ein winziges Glied deiner Schöpfung und so weiter. Du selbst willst es so, dass wir dich loben mit fröhlichem Herzen. Und jetzt kommt der bekannteste Satz, denn du hast uns zu dir hingeschaffen und unser Herz ist unruhig, bis es ruht in dir. Was ist die Antwort auf dieses Wort Gottes? Der Tag des Herrn kommt, so gewiss wie zur Zeit Noahs. Nach Gottes Zeitplan. Und darum sollen wir heilig leben. Für dich, wenn du noch nicht entschieden bist, in deinem Glauben, dann nimm das Rettungsangebot Gottes an. Nimm es an. Wir können mit unserer Sünde vor Gott nicht bestehen. Kein Mensch kann das. Aber Jesus hat unsere Sünde und Schuld und Scham getragen. Er hat unsere Strafe erduldet, es hat alles erledigt. Das im Glauben anzunehmen, macht dich zum Kind Gottes. Und daraus weiterzuleben, lässt dich Kind Gottes sein, ein ganzes Leben lang. Also mach Jesus heute noch zu deinem Herrn und Retter. mach ihm deine Tür, deine Herzenstür auf und sag: Jesus, ich will dich in meinem Leben haben. Komm zu Jesus und lass dein selbstbestimmtes Leben los und er wird kommen. Und für dich, der du vielleicht müde geworden bist in deinem Glauben oder selbst als Christ zweifelst, ob Jesus wiederkommt, verstehe, dass Gott seinen Zeitplan hat und wie er seine Prophezeiungen erfüllt. Bis heute, so wird sich auch diese erfüllen. Also kehr um zum Glauben, lass deinen Zweifel gehen und glaube. Fang an, Gott zu loben. Sag: Jesus, ich werde nicht zweifeln, sondern ich will glauben, dich verherrlichen, dich preisen, zu dir kommen. Füll mich neu mit deinem Geist. Wenn du lasch geworden bist in deinem Lebensstil, wenn du sagst, oh, Gott sieht eh nichts, ich bin so schwach, dann kehr um und sag: Herr, ich will frei sein. Ich will brennend sein für dich. Du hast mich erwählt. Scherze nicht mit deiner Erwählung. Altes Testament, Esau, ja, verkauft seine Erwählung für eine Linsensuppe. Also, mach's nicht, sondern komm zu Jesus. Im nächsten Lied ist jetzt Zeit, darüber nachzudenken, wo stehe ich? Und zu Gott zu kommen und dankbar anzunehmen, was er für dich getan hat. Denn es ist alles, worum es geht, dankbar anzunehmen, was er für dich getan hat. Und nach dem Lied werden wir dann an unsere Verstorbenen denken und Lichter entzünden. Und wer dann noch möchte, kann diese kleinen Kerzen hier unten nutzen. Wenn hier alle stehen, dann am Ende nach vorne kommen. Und wir haben nochmal zwei Lieder, in denen wir Gott loben und uns auf ihn ausrichten und diese Kerzen entzünden. Jesus, danke, dass du da bist und dass du uns rufst. Herr, du ermutigst uns mit deinem Wort. Herr, dass wir gewiss werden. Und das bete ich jetzt, Heiliger Geist, komm und mach Herzen gewiss. Ruf die zum Glauben, die dir noch nicht vertrauen. Und schenke ihnen heute einen Zugang und eine Freude und einen Frieden, der alles Verstehen übersteigt. Danke, dass du da bist mit offenen Armen. Dass du die rufst, die zum ersten Mal kommen, dass du die rufst, die immer wieder kommen. Um sie zu stärken und auszurüsten. Amen.